Eminenzen, liebe Mitbrüder im diakonalen und priesterlichen Dienst, liebe Schwestern und Brüder, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von EWTN. Glaube und Vernunft sind die beiden Flügel, mit denen sich der menschliche Geist zur Betrachtung der Wahrheit erhebt. Das Streben, die Wahrheit zu erkennen und letztlich ihn selbst zu erkennen, hat Gott dem Menschen ins Herz gesenkt, damit er dadurch, dass er ihn erkennt und liebt, auch zur vollen Wahrheit über sich selbst gelangen könne. Mit diesen programmatischen Worten beginnt die Enzyklika Fides et Ratio. Und mit diesen Worten möchte auch ich heute hier beginnen, wenn ich vor Ihnen stehe und über das Thema Offenbarung im Spannungsfeld von Wahrheitsvorgaben und Lebenswirklichkeiten sprechen darf. Denn, wie schon in der Moderation eingeleitet, diese Worte weisen mitten in eine Problematik, die ein Schlüssel zu vielen Schwierigkeiten der Kirche unserer Tage ist. Es ehrt mich und es freut mich, dass ich heute darüber hier zu Ihnen sprechen darf. Herzlich danke ich deshalb Ihnen für die Einladung zu Ihrem Symposium. Es liegt nahe, bei einem solchen Symposium mich der Thematik mit der Brille Josef Ratzingers bzw. mit der von Papst Benedikt XVI. Anzunähern. Dies drängt sich nicht zuletzt auch deshalb auf, da er bei der Entstehung dieser Dokumente eine maßgebliche Rolle spielte, um nicht zu sagen, ihr Autor war. Auf dem kleinen Weg, auf den ich Sie heute Nachmittag mitnehmen möchte, werden wir zunächst einen Blick auf die Krise um die Wahrheit werfen. Danach möchte ich auf die Wahrheit der Offenbarung schauen. Zentrale Themen von Dei Verbum wie Schrift und Überlieferung, das Wesen der Offenbarung und das Wort Gottes im Leben der Kirche werden uns dabei behilflich sein. Sie spiegeln sich in Kürze auch in Domini Verbum wieder. Das nachsynodale Schreiben aus dem Jahr 2010 hat ein stärker an den Lebenswirklichkeiten der Menschen ausgerichtetes Programm. Dieser Thematik möchte ich mich ausblickend widmen. Also versuchen wir kurz zunächst ein wenig auf die Krise um die Wahrheit zu schauen. Die Schwierigkeiten, die die zitierte Enzyklika Fides et Ratio von Papst Johannes Paul II. Benennt, beziehen sich vor allem auf die große Frage, ob der Mensch durch die Vernunft und zugleich mit dem Glauben die Wahrheit erkennen kann. Wahrheit bedeutet, den tiefen Sinn von allem und insbesondere den Sinn seines eigenen Daseins zu erkennen. Es sollte nicht überraschen, dass die Enzyklika eine positive Antwort darauf findet. Betrachtet man das historische Faktum der Christenverfolgungen, scheint es aber manchmal, dass die Wahrheit unseres Glaubens als Bedrohung empfunden wird. Es ist absurd. Doch die Botschaft der Liebe Gottes zum Menschen und die Berufung des Menschen zur Liebe scheinen etwas Anstößiges zu haben. Wir sind es daher schon fast gewöhnt, dass die Wahrheit der Offenbarung angezweifelt wird auf allen möglichen Ebenen. Nun lässt sich beobachten, dass auch ein Festhalten an einer objektiven Vernunft anstößig geworden ist. Man fokussiert auf das Subjektive, auf das Geschichtliche, auf das Zufällige und betont die Unmöglichkeit, ewige Wahrheit zu erkennen. Bei aller legitimen Bemühung, die Grenzen und Bedingtheiten der Vernunft herauszustellen, so diagnostiziert Fides et Ratio, entstanden verschiedene Formen von Agnostizismus und Relativismus, die schließlich zur Folge hatten, dass sich das philosophische Suchen im Fließsand eines allgemeinen Skeptizismus verlor. Max Seckler geht in seiner Diagnose noch weiter. Die Vernunft, Horkheimer und Adorno folgend, die Aufklärung genannt, ereilt offenbar dasselbe Schicksal wie einst der Offenbarungsglaube. Seckler schreibt, spätestens seit der Veröffentlichung der Dialektik der Aufklärung durch Horkheimer und Adorno befindet sich die sogenannte Aufklärung in etwa derselben Lage, in welche sie ihrerseits ursprünglich den Offenbarungsglauben zu bringen trachtete. Im Status äußersten Angefochtenseins mit massiven Schuldzuweisungen und der Diagnose krank und krankmachend zu sein. Fast wäre man nun geneigt zu sagen, die Revolution frisst ihre Kinder, und sich hämisch der Schadenfreude hinzugeben, wäre da nicht das Bewusstsein, dass ein Verlust der vernünftigen, der natürlichen Gotteserkenntnis genauso zur Beschneidung der Wahrheitserkenntnis des Menschen führt. Wenn den Menschen guten Willens dadurch der Weg zu Gott versperrt wird, ist nichts gewonnen. Aber nicht nur das. Schnell wird die Vernunft bzw. Rationalität auf Einzelaspekte wie die instrumentelle Vernunft reduziert. Es liegt dann nahe, auch den Menschen unter Nutzenaspekten zu betrachten. Auch deshalb fühlt sich Fides et Ratio verpflichtet, eine eigene Zusammenfassung grundlegender Vernunftprinzipien zu geben. Dabei soll nicht Partei für eine bestimmte philosophische Schule ergriffen werden. Es soll auch die Autonomie der Philosophie nicht in Abrede gestellt werden. Diese scheint aber geradezu wehrlos, um sich selbst zu verteidigen. Und deshalb springt die Enzyklika ihr zur Seite. Es bleibt zu hoffen, dass die aktuellen philosophischen Diskussionen um die Vernunft zu einer vertieften, reinigenden Reflexion führen. Papst Benedikt XVI. Würde das eine Weitung der Vernunft nennen. Ohne da ins Detail gehen zu können, wäre es ja durchaus möglich, die philosophische kommunikative Vernunft im Sinne einer Kommunikation mit Gott zu erweitern, dessen Intentionen aus der Schöpfung zu erschließen sind. In ähnlicher Weise führten ja auch Anfragen an den Offenbarungsglauben im 17. und 18. Jahrhundert zu einer vertieften Reflexion dessen, was Offenbarung und Tradition bedeutet. Dies betont zumindest Josef Ratzinger in seinen Berichten und Kommentaren zu Dei Verbum voller Enthusiasmus. Dei Verbum hat in Bezug auf das Verständnis von dem, was christliche Offenbarung bedeutet und was ihr Wesen ist, tatsächlich Epochales erreicht. Der Enthusiasmus Josef Ratzingers diesbezüglich ist daher durchaus verständlich. Am Anfang standen dabei Einzelfragen im Raum, die in der Konstitution behandelt werden sollten. Probleme, mit denen sich das Lehramt in der ein oder anderen Form hatte auseinandersetzen müssen. Alle anstehenden Fragen seien im vorgeschlagenen Schema bereits in einem defensiven Sinne entschieden gewesen, moniert Josef Ratzinger. Am Ende wurde die Konstitution nicht nur zu einem Reflexionsdokument, das die generelle Bedeutung von Offenbarung erwägt, sondern auch zu einem Bekenntnisdokument. Offenbarung in ihrem Wesen als Dialog mit Gott, der sich selbst mitteilt und im heilsgeschichtlichen Kontext dargestellt, zeigt umso mehr ihre große existenzielle Bedeutung. Bis zur Abschlussabstimmung am 18. November 1965 gab es aber nicht wenige Auseinandersetzungen. Josef Ratzinger selbst meint diesbezüglich in seinem Kommentar zu De Verbum im Lexikon für Theologie und Kirche 2, die Selbstverständlichkeit, mit der sich das Thema aufdrängte, wie die Schärfe, mit der es umkämpft wurde, zeigen einerseits, wie sehr sich darin eine drängende Frage unserer gegenwärtigen Stunde ausdrückt. Sie zeigen aber auch, dass hier im Gegensatz zum Anliegen der Liturgiereform oder aber auch im Gegensatz zu manchen Fragen der Ekklesiologie und des Ökumenismus noch keinerlei Reifezustand erreicht war, sodass die Diskussion des Konzils mitten in einen unruhigen theologischen Gärungsprozess hineingeriet und sich manchmal beinahe darin zu verfangen drohte. Einem solchen Gärungsprozess musste sich das nachsynodale Schreiben Verbum Domini nicht stellen. Es kann auf die fast 50-jährige Wirkungsgeschichte von Dei Verbum aufbauen. Mit größerer Ausführlichkeit und Stringenz äußert sich Benedikt im Jahr 2010, also noch einmal, jetzt als Papst, zur Thematik. Und man merkt dem Dokument an, eine Feder, ein Guss, auch wenn die Anregungen der Synodenväter durchaus gewürdigt werden. Die Grundgedanken der Konstitution, die Verbum, werden übernommen. Die große Übereinstimmung führt dazu, dass Verbum Domini quasi als weiterer Kommentar zu Dei Verbum gelesen werden kann. Mit seinem Blick auf das Wort Gottes in der Kirche und Welt zeigt es aber auch verschiedene Formen der Verkündigung und mögliche Wege einer Evangelisierung, einer Neuevangelisierung auf. Ob das Schema De Fontibus Revelationis überhaupt weiter bearbeitet und verabschiedet würde, war während des Konzils lange fraglich. Zu stark gingen die Vorstellungen auseinander. Erst als Papst Paul VI. In seiner Schlussrede zur zweiten Sitzungsperiode des Konzils am 4. Dezember 1963 das Schema über die Offenbarung explizit zu den Aufgaben der dritten Session zählte, war klar, dass die Arbeit daran fortgesetzt werden sollte. Das größte Ringen gab es offensichtlich in Bezug auf das Verhältnis von Schrift und Überlieferung. Denn im Schatten der Auseinandersetzungen um Modernismus und Historismus hatte diese Fragestellung aus reformatorischer Zeit eine Eigendynamik entwickelt. Zum Hintergrund. Auf dem Tridentinum hatte man dem Sola Scriptura Luthers die Überzeugung, Schrift und Tradition gegenübergestellt. Nach Josef Ratzingers Wahrnehmung geschah dies jedoch, ohne Luthers Anliegen wirklich zu durchdringen und sich in eine ernsthafte Auseinandersetzung damit zu begeben. Er erklärt die Folge in seiner Berichterstattung zum Konzil. Sehr bald nach Trient, so schreibt er, setzte sich eine Tendenz immer stärker durch, die auf dem Konzil sich bereits deutlich abzuzeichnen begonnen hatte, ohne für dieses charakteristisch zu sein. Man fasste das Wort und, indem Worte Schrift und Überlieferung immer mehr im Sinne eines bloßen, fast ein wenig mechanisch gedachten Nebeneinander auf, so als gäbe es zwei selbstständig nebeneinander existierende Gruppen von Wahrheiten, mit denen der Christ zu tun bekommt, solche, die geschrieben sind und solche, die nur mündlich weitergegeben wurden. Ein etwas quantitativer Begriff von Offenbarung bildete sich aus, als wäre diese ein auf zwei Behälter verteiltes Depositum einer Summe von Einzelwahrheiten, deren Annahme den Menschen zum Christen macht. Etwa im 19. Jahrhundert entstand auf diese Redeweise, auf diese Weise die Redensart von zwei Quellen der Offenbarung, in der sich solche Vorstellungen widerspiegeln. Der Historismus unterwarf auch Schrift und Überlieferung der historischen Methode und ihrer säkularen Grundannahmen. In diesem Zusammenhang identifizierte man Schrift und Überlieferung als Quellen. Davon zeugt der geplante Titel des Schemas De Fontibus Revelationis. Die Anwendung der historisch-kritischen Methode drängte zudem auf eine Beantwortung der Frage, wie Inspiration und Irrtumslosigkeit der Schrift verstanden werden mussten. Die Betonung menschlicher Faktoren und vermeintlicher historischer Zufälligkeiten führten zur Erschütterung des Glaubens. Nun lässt sich historisch allerdings nicht feststellen, dass Einzelwahrheiten als solche von den Aposteln an mündlich in der Kirche weitergegeben wurden. Die Väter verstanden unter Paradosis auch nicht einzelne wahre Sätze, die neben der Schrift überliefert wurden, sondern den Vorgang der Überlieferung. Tradition, das heißt für sie einfach Scriptura in Ecclesia. Schrift lebt in der lebendigen Aneignung durch die geisterfüllte Kirche und nur so ist sie sie selbst. Die Überzeugung dahinter ist, Gott ist auch ein Gott der Geschichte. Er hat einen Plan, einen Geschichtsplan. Er zeigt sich in der ganzen Geschichte, insbesondere in der mit seinem Volk Israel. Er zeigt sich in einzigartiger Weise in der Inkarnation, die den Höhepunkt und Abschluss der Offenbarung darstellt. Das zeigt sich in den Prozessen von Verschriftlichung und Kanonisierung der biblischen Bücher. Gott leitet seine Kirche, indem er durch den Heiligen Geist fortschreitend Einsicht in die einmal gegebene Offenbarung in Jesus Christus vermittelt. Das zeigt, Gott wirkt von Ewigkeit her in der Geschichte, im Jetzt, im Gestern genauso wie im Heute und Morgen. Sonst würde auch jede eschatologische Verheißung fraglich. Die durch den Historismus geläuterte Auffassung von Überlieferung ermöglicht aber andere Antworten. Es wird deutlich, dass es eine Schrift ohne Überlieferung durch die Kirche nicht gibt. Den menschlichen und historischen Faktoren bei der göttlichen Inspiration kann Rechnung getragen werden. Die Irrtumslosigkeit der Schrift und die historisch-kritische Methode bekommen in diesem Zusammenhang ihren adäquaten Platz in der Auslegung der Bibel. Das setzt immer voraus, dass man sich durch den Historismus nicht aufs Glatteis führen lässt und Geschichte rein säkular betrachtet. Es wird aber noch etwas anderes deutlich. Bezeichnet man Schrift und Überlieferung als Quellen der Offenbarung, reduziert man Offenbarung auf ihre Mittel. Offenbarung aber ist vielmehr das dahinterliegende sich selbst Enthüllen Gottes. Aus diesen Überlegungen ergaben sich vier Forderungen, die in der Folge dann auch alle berücksichtigt wurden. Der Titel sollte geändert werden. Dem Ganzen sollte ein Kapitel mit dem Titel »Die Revelatione Ipsa« vorangestellt werden, das das Wesen der Offenbarung deutlich macht. Der Ausdruck »Quelle« sollte, wo er im Text auftauche, durch eine andere Ausdrucksweise ersetzt werden. Das Ergebnis sollte lauten: Das Verhältnis der beiden Größen, Schrift und Überlieferung, ist nur zu begreifen in Unterordnung dieser beiden Größen unter die dritte, die in Wahrheit die erste ist, unter die Offenbarung selbst, die ihren positiven Bezeugungen vorausliegt und sie übergreift. Schrift und Überlieferung sind Erkenntnis- und Materialprinzipien der Offenbarung, nicht die Offenbarung selbst. So kommt es, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitbrüder, dass wir im Kapitel 1 der Konstitution Dei Verbum tatsächlich eine Reflexion auf das haben, was das Wesentliche der Offenbarung ist. Dort heißt es: Gott hat in seiner Güte und Weisheit beschlossen, sich selbst zu offenbaren und das Geheimnis seines Willens kundzutun, dass die Menschen durch Christus, das fleischgewordene Wort, im Heiligen Geist Zugang zum Vater haben und teilhaftig werden der göttlichen Natur. In dieser Offenbarung redet der unsichtbare Gott aus überströmender Liebe die Menschen an wie Freunde und verkehrt mit ihnen, um sie in seine Gemeinschaft einzuladen und aufzunehmen. Dieser Text ist so dicht mit Hintergründen und theologischen Bezügen, dass ich an dieser Stelle gar nicht auf sie alle einzugehen vermag und das auch auf gar keinen Fall tun möchte, um ihre Geduld nicht über Gebühr zu strapazieren. Einige, die mir zentral erscheinen, möchte ich dennoch herausgreifen. Zum Beispiel die Absage an einen reinen Intellektualismus, die hier getroffen wird. Denn an dieser Stelle wird nach Josef Ratzinger in besonderer Weise deutlich, dass der neuscholastische Intellektualismus überwunden wurde. Diese Strömung in der Theologie und Kirche hatte die starke Tendenz, in Offenbarung so etwas wie geheimnisvolle, übernatürliche Lehren, die Gott offenbart hat, zu sehen. Glaubensgehorsam hieß dementsprechend für das Erste Vatikanische Konzil vor allem, das von Gott Offenbarte als wahr glauben. Das ist natürlich auch nach den Entwicklungen des Zweiten Vatikanischen Konzils nicht aufgehoben, aber in einen anderen Gesamtkontext gestellt. Denn am Anfang des Christentums steht eben nicht ein ethischer Beschluss oder eine große Idee, wie Papst Benedikt betont, sondern die Begegnung mit Jesus Christus. So wurde das Offenbarungsdenken aus einer rationalistischen und intellektualistischen Verengung heraus und einem biblisch angemessenen personalen Verständnis von Offenbarung als Selbstmitteilung Gottes zugeführt. Ein zweites, nämlich das Dialogische der Offenbarung. Im Hintergrund sieht Josef Ratzinger Anklänge an Ebner und Buber und das damit verbundene personalistische Denken. Mit dem Begriff der Freundschaft eröffnet sich aber auch ein konkreter Bezug zur Heiligen Schrift und zu anderen christlichen Strömungen, die die Jesus- und Gottesfreundschaft zum Schlüssel des Gott-Mensch-Verhältnisses machen. In diesem Zusammenhang geht es tatsächlich um eine ganz andere Art von Gehorsam. Sie wird im Johannesevangelium beispielhaft deutlich, wenn Jesus sagt: Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. So wie Gott sich mir hingibt, bin ich berufen, mich Gott hinzugeben. Das ist eine Form von Gehorsam, die Hingabe und Selbstüberwindung erfordert, die den Stolz, die ursprüngliche Sünde, kreuzigt. Die Verbindlichkeit, das zu tun, was er uns aufträgt, ist damit noch größer. Eine solche Offenbarungsvorstellung zeichnet ein Menschenbild, das den Menschen wesentlich dialogisch bestimmt. Er ist berufen zur Gemeinschaft mit Gott, der selber Gemeinschaft ist. Das Urbild des dialogischen Menschen aber ist Christus selbst. Denn in seinem vollkommenen Menschsein erfüllt er Augenblick für Augenblick den Willen des Vaters. Jesus hört sein Wort und gehorcht ihm mit seinem ganzen Sein. Er erkennt den Vater und hält an seinem Wort fest, um es mit Verbum Domini zu sagen. Es zeigt sich, wir sind kein Dialogpartner auf Augenhöhe. Dennoch sollen wir diesem Ideal, diesem Urbild entsprechen. Daran misst sich die Wahrheit unseres Seins. Dementsprechend spricht auch die eingangs zitierte Enzyklika Fides et Ratio in Bezug auf die Wahrheit nicht von einer rein erkenntnistheoretischen Entsprechung von Sein und Denken. Wahrheit erkennen ist zugleich das Erkennen des Sinnes von allem Sein, insbesondere des Sinns und Zieles des Daseins des Menschen und das entsprechende Handeln. So treten Wahrheit und Lüge der menschlichen Existenz in Erscheinung von demjenigen her, der deshalb der wahre und eigentliche Mensch ist, weil er ganz von Gott her una persona mit Gott selber ist. Auch dies ist durchaus dynamisch gedacht, denn der Dialog mit Gott soll uns immer mehr verwandeln. Er soll uns immer tiefer in die Einheit und Gemeinschaft, in die Communio mit ihm, dem dreifaltigen Gott, führen. Er soll uns immer mehr gleichgestalten mit Christus. Er soll uns mit ihm einen. Dadurch wird der Mensch wahrhaft zu sich selber geführt. Wahrheit zeigt sich dann nicht nur im Erkennen und Tun der Dekrete göttlichen Willens, sondern vor allem in einem, in der Nachfolge. Das Wort Logos zeigt eine besondere Breite und Tiefe dieses Dialogs. Josef Ratzinger betont die Vielschichtigkeit dieses Wortes, das mit Vernunft und Sinn, aber auch mit Wort übersetzt werden kann. Im Gebrauch bei Heraklit und Parmenides war dessen Bedeutung noch weiter. Aber auch im Neuen Testament, vor allem im Prolog des Johannes, klingt noch an, dass alles, was geworden ist, nicht Frucht eines irrationalen Zufalls ist, sondern von Gott gewollt ist und zu seinem Plan gehört, in dessen Mittelpunkt das Angebot steht, am göttlichen Leben in Christus teilzuhaben. Die Schöpfung entsteht aus dem Logos und trägt die unauslöschliche Spur der schöpferischen Vernunft, die ordnet und leitet. Solche Assoziationen zum Johannesprolog und dadurch zu den Schöpfungserzählungen im Buch Genesis sind gewollt. Sie verdeutlichen, was Dei Verbum 3 sagt. Gott, der durch das Wort alles erschafft und erhält, gibt den Menschen jederzeit in den geschaffenen Dingen Zeugnis von sich. Hier zeigt sich, dass die christologische Verfasstheit der Schöpfung, aber auch die Vernünftigkeit der Natur, ebenso wie die der Offenbarung. Dadurch wird natürliche und übernatürliche Wahrheitserkenntnis verbunden. Die Einheit des göttlichen Handelns in Schöpfungsgeschehen und Heilsordnung wird deutlich. Denn es ist eben der eine Logos, der die Wirklichkeit erschafft und prägt. Als grundlegende Form des Dialogs mit Gott stellen die Verbum und Verbum Domini den persönlichen Umgang mit der Schrift heraus. Im Vorfeld des Zweiten Vatikanischen Konzils wurde diese Form des Gebetes nicht unbedingt gefördert. Das geschah nicht aus mangelnder Wertschätzung. Zu groß waren die Bedenken, dass das Wort Gottes in der Schrift falsch verstanden und missbraucht würde. Das ändert sich mit Dei Verbum. Gleichzeitig wird aber betont, dass die angemessene Auslegung in einem engen Verhältnis zur Auslegungsgemeinschaft der Kirche steht. Eben dies lag durch die Überlegungen zu dem, was Überlieferung ist, auf der Hand. Dennoch ist es wichtig, das zu betonen, denn das Erstarken der Pfingstbewegungen, die säkulare Exegese genauso wie das wörtliche Auslegen der Schrift zeigen, dass dieses Bewusstsein kein Allgemeingut ist. Das Ineinander von persönlichem Angesprochensein und die Verbundenheit mit der Gemeinschaft der Kirche, buchstabiert Josef Ratzinger in seinem Kommentar zu Dei Verbum aus. Die Schrift lädt zum Dialog mit Gott. Nicht im Sinne einer pietistisch-individualistischen Auffassung, sondern als Gespräch des Sohnes mit seiner Braut der Kirche. Das schließt das Kolloquium des Einzelnen, sein dialogisches Betroffensein von dem Wort, das auch ihm neu und höchstpersönlich zugesprochen ist, keineswegs aus. Aber es fügt den Einzeldialog in den Dialog Sohn-Braut ein und bringt so auf eine durchaus biblische Weise die unersetzliche Bedeutung der Kirche im Vorgang des Verstehens der Schrift in den Blick. Ihren Höhepunkt habe die Schriftlesung und Auslegung im gemeinsamen Gottesdienst, der vom Wechselspiel zwischen persönlicher und gemeinsamer Lektüre genährt wurde. In der liturgischen Feier der Sakramente zeige sich zudem in besonderer Form das gotteigene Wirken in der Geschichte durch den performativen Charakter des Wortes selbst. Es gibt nämlich in der Heilsgeschichte keine Trennung zwischen dem, was Gott sagt, und dem, was er wirkt. So wird der Einzelne wie auch die Kirche immer tiefer in das Verhältnis dessen eingeführt, was Gottes Wort und Wille ist. In diesem Sinne kennt die Kirche unter dem Beistand des Heiligen Geistes einen Fortschritt, wie Dei Verbum und Verbum Domini beide bezeugen. Die Überlieferung bekommt dadurch den dynamischen Charakter, der eschatologisch offen ist. Dieser dynamische Charakter muss aber im richtigen Sinn erfasst werden, sonst treffen ihn die Verurteilungen des Modernismus. So heißt es in Verbum Domini, dieser Fortschritt im Erkennen der Offenbarung sei nicht zu verstehen in dem Sinn, dass sie sich in ihrer Wahrheit verändert, die immerwährend ist. Vielmehr wächst das Verständnis der überlieferten Dinge und Worte durch die Betrachtung und das Studium, durch Einsicht, die aus tieferer geistlicher Erfahrung stammt, und durch die Verkündigung derer, die mit der Nachfolge im Bischofsamt das sichere Charisma der Wahrheit empfangen haben. In diesen Aussagen von Verbum Domini scheinen sich die mühsamen Kämpfe des Präfekten der Glaubenskongregation niederzuschlagen. Sie sind deshalb nicht weniger falsch. Im Gegenteil, auch aus ihnen spricht die Überlieferung der Kirche. Dennoch, in seinem Kommentar zu Dei Verbum legt Josef Ratzinger einen anderen Schwerpunkt. Auch hier, so meint er, würden für die Kirche drei Faktoren des Wachstums formuliert. Erstens, Nachsinnen und Studium der Gläubigen. Zweitens, Einsicht, die aus geistlicher Erfahrung stammt. Drittens, die lehramtliche Verkündigung. Er betont in diesem Zusammenhang aber, wichtig ist dabei, dass das Voranschreiten des Wortes in der Zeit der Kirche nicht einfach als eine Funktion der Hierarchie angesehen wird, sondern im gesamten Lebensvollzug der Kirche verankert erscheint. Durch ihn wird da und dort das Ungesagte im Gesagten vernehmbar. Die gesamte geistliche Erfahrung der Kirche, ihr glaubendes, betendes, liebendes Umgehen mit dem Herrn und seinem Wort lässt das Verstehen des Ursprünglichen wachsen und entbindet im Heute des Glaubens aus dem Gestern seines geschichtlichen Ursprungs neu das allzeit Gemeinte und doch nur in den wechselnden Zeiten und auf ihre Weise zu Verstehende. In diesem Verstehensvorgang, der die konkrete Vollzugsweise der Überlieferung in der Kirche darstellt, bildet der Dienst des Lehramtes eine Komponente, und zwar von seinem Sinn her eine kritische, nicht eine produktive, aber er ist nicht das Ganze. Diese breite Interpretation von Überlieferung macht es nicht leicht. Die Fundorte für die theologische Erkenntnislehre konkret festzulegen und zueinander ins Verhältnis zu setzen. Auch wenn die Verbum einige wie die Theologie der Kirchenväter oder die Liturgie nennt, legen die Worte Josef Ratzingers nahe, dass die Überlieferung generell offen für weitere ist. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welche Rolle die Lebenswirklichkeiten der Menschen spielen. Lassen Sie mich also jetzt quasi zum Schluss die bisherigen Überlegungen zur Lebenswirklichkeit der Menschen ins Verhältnis setzen. Je nach Perspektive und eben Lebensumständen kann die Frage, in welchem Verhältnis steht die Wahrheit der Offenbarung zur Lebenswirklichkeit der Menschen, ganz unterschiedlich verstanden und auch beurteilt werden. Verbum Domini betont, dass wir uns durch die Vernunft selber besser verstehen. Schon in der Schöpfung können wir Gott und seine Antworten auf unsere Sehnsüchte erkennen, in den Dingen, aber genauso in unserem Gewissen. Dieser Dialog mit Gott kann die Lebenswirklichkeit also durchaus positiv prägen. Ein zweiter positiver Aspekt der Lebenswirklichkeiten kommt mit dem Gedanken der Überlieferung hinzu. Sie ist ja das lebendige Heute des Glaubens, der in allen Zeiten sich neu realisieren, entfalten und bewähren muss. Sie wird also auch von der Lebenswirklichkeit der Menschen in der Kirche mitgeprägt. In seinem Kommentar zu Dei Verbum äußert Josef Ratzinger jedoch leise Kritik an einem einseitigen Optimismus. Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass sich das Zweite Vatikanische Konzil als Reformkonzil betrachtete und damit implizit Möglichkeit und Wirklichkeit entstellender Tradition einräumte, hätte der Frage der Traditionskritik mehr Beachtung geschenkt werden müssen. Der Fortschritt in der Kirche durch den Heiligen Geist ist nämlich kein linearer, geradliniger Prozess. Die Überlieferung bedarf immer wieder der Korrektur. Bei Dei Verbum und Verbum Domini muss hingegen die Perspektive mitbedacht werden. Sie reflektieren die Lebenswirklichkeit der Menschen deshalb so positiv, weil es ihr Anliegen ist, Gottes Heilsangebot darzustellen, wie es offensichtlich von Gott mit seiner Offenbarung intendiert war und ist. Ganz anders sieht es aus, wenn man sich die Frage stellt, wie der Mensch sich zu diesem Angebot Gottes stellt. In Verbum Domini wird wird dies deutlich. Hier schreibt Papst Benedikt unter dem Punkt: Die Antwort des Menschen an Gott, der spricht, es bestehe auch die dramatische Möglichkeit, die der Freiheit des Menschen gegeben ist, sich diesem Dialog des Bundes mit Gott, für den wir geschaffen sind, zu entziehen. Gerade im Angesicht des göttlichen Wortes werde die Sünde enthüllt, die auch im Herzen des Menschen wohne. Das gibt einen Hinweis darauf, weshalb nicht jede Lebenswirklichkeit die Überlieferung mitprägen sollte. Manche Lebenswirklichkeiten und Überlieferungen entstellen nämlich das Wort Gottes. Manche versperren sogar den Weg. Deshalb bedarf es der Unterscheidung der Geister, wie das Papst Franziskus immer wieder betont und einfordert. Je nachdem, ob die Lebenswirklichkeit im Gegensatz zu Schrift und Überlieferung steht oder nicht. Je nachdem, ob sie vom Wort Gottes geprägt wird oder nicht, kann sie neue Antworten auf alte Fragen geben. Das möchte ich am Beispiel einer Problemstellung des sogenannten synodalen Weges in Deutschland deutlich machen. Denn wie so häufig im Leben und in der Welt vermischt sich hier Richtiges und Falsches, und das kann dramatische Folgen haben für Deutschland und die ganze Kirche. Bei den aktuellen Diskussionen ist immer wieder von einer Weiterentwicklung der kirchlichen Lehre die Rede. Weiterentwicklung im Sinne von Dei Verbum und Verbum Domini kann aber nur bedeuten, dass das, was von Ewigkeit her wahr ist, in unserer Zeit neu ausgelegt wird. Relektür nennt Josef Ratzinger dies auch. Vorherige Auslegungen werden dabei mit einbezogen. Weiterentwicklung im christlichen Sinne kann man aber nur annehmen, wenn man zugleich glaubt, dass Gott die Geschichte und die Kirche leitet und in ihr wirkt. Dass es da Menschliches gibt, dass dies durchsetzt und mitwirkt, vielleicht sogar verdunkelt, ist richtig. Weiterentwicklung kann aber nicht bedeuten, dass die vermeintliche Überlieferung sich selbst widerspricht, indem sie beispielsweise im völligen Gegensatz zum bisherigen kirchlichen Lehramt steht. Wenn man auf diesem Hintergrund einige Aussagen des Arbeitstextes des Synodalforums Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche betrachtet, wird man verstehen, weshalb ich diesbezüglich Befürchtungen hege. Dort heißt es zu Diensten und Ämtern: Deren Vielfalt hat sich nicht zuletzt aufgrund pastoraler Bedarfe und Notwendigkeiten geschichtlich entwickelt. Angesichts der gegenwärtigen pastoralen Kontexte ist zu prüfen, welche neuen Dienste und Ämter zu gestalten sind, mit denen die Kirche auf neue Herausforderungen antworten kann und muss. Soweit so richtig, soweit so falsch. Nimmt man an, dass der Handelnde bei dieser geschichtlichen Entwicklung Gott ist, der seine Kirche durch den Heiligen Geist leitet, ist sie richtig. Nimmt man die historische Interpretation, gegen die sich Dei Verbum wandte, und sieht die Gründe für eine Entwicklung als rein menschengemacht, säkular und innergeschichtlich an, ist sie falsch. Liest man diese Aussage wohlwollend und geht davon aus, dass der Text vom Wirken Gottes in Geschichte und Kirche spricht, muss klar sein, die Frage nach neuen Ämtern kann nicht gegen die Schrift und Überlieferung beantwortet werden, in denen sich uns Gott selbst und seinen Willen offenbart. Es ist nun bezeichnend, dass in den weiteren Ausführungen nur auf die Schrift geschaut wird. Auf das einseitige Zitieren und die Auslassungen kann ich hier gar nicht eingehen, so umfangreich wäre dieser Punkt. Ich würde nun gern sagen, dass die Überlieferung in der Kirche im Dokument stiefmütterlich behandelt wird. De facto muss man aber sagen, das Bollwerk der Überlieferung in der Kirche, das die Bibel, die Heilige Schrift davor schützt, fundamentalistisch oder ideologisch interpretiert zu werden, kommt erst gar nicht vor. Es würde dann auch schnell auffallen, dass die Überlieferung der Kirche keine derartige Weihe von Frauen kennt. Jetzt stellt sich die Frage, warum möchte man auf das Wort Gottes, das sich in der Überlieferung offenbart, nicht hören? Der Text des Synodalforums scheint nämlich ganz bewusst auf die Weihe von Frauen vorbereiten zu wollen. Wenn dies nicht gelingen sollte, so sollen neue Ämter erschaffen werden, nicht weil man konkrete Bedarfe anführen könnte. Es scheint vielmehr eine Antwort auf Befindlichkeiten, denn den Ausschluss von Frauen von den Weiheämtern nehmen viele als verletzend und ungerecht wahr. Sicherlich muss auf diese Lebenswirklichkeit eine Antwort gefunden werden, aber eben nicht gegen die Offenbarung. Ich möchte auch daran erinnern, dass die ursprüngliche Lebenswirklichkeit, die zum sogenannten synodalen Weg führte, der Glaubwürdigkeitsverlust der frohen Botschaft und der Kirche durch den sexuellen Missbrauch durch Kleriker war. Wenn diesem Problem nur ein marginaler Absatz gewidmet ist, kann ich den Verdacht nicht verschweigen, dass diese Lebenswirklichkeit nur ein Vehikel zu sein scheint, um lang gehegte Wünsche wahr werden zu lassen. Das genannte Beispiel ist nur eines von vielen, die mir in diesem Kontext begegnen. Ich kann auch einen weiteren Verdacht nicht verschweigen, nämlich den, dass hier eher die Auslegungsgemeinschaft mit der Weltkirche zur Disposition gestellt wird, als wirkliche Antworten zu finden, die den Lebenswirklichkeiten genauso wie der Wahrheit der Offenbarung gerecht werden. Ich möchte deshalb noch einmal betonen, ich bin gerne bereit, mich auf einen Dialog über Lebenswirklichkeiten einzulassen. Ich kann dies nicht mit gutem Gewissen, aber gegen die lebendige Überlieferung der Kirche tun. Das verzerrt das Wort Gottes. Das macht den Dialog mit Gott unmöglich, der uns zu unserem persönlichen Glück und zu wahrer Freude führen will. Das versperrt den Weg zur Gemeinschaft mit ihm, die uns zu dem Menschen macht, der wir eigentlich sein sollen und wollen. Vielleicht also ist die Antwort auf viele Fragen, die unseren Lebenswirklichkeiten entspringen, dass unsere Lebenswirklichkeiten viel mehr vom Wort Gottes geprägt sein sollten, als unser Verständnis vom Wort Gottes von unserer Lebenswirklichkeit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.